Es ist mal wieder kollektives Aufatmen angesagt, wie schon öfter bei der Zollpolitik von US-Präsident Trump. Erst droht er astronomisch hohe Zölle an, ganze Wirtschaftszweige fürchten um ihre Zukunft und dann wird's zwar nicht wie vorher, aber doch weniger schlimm als befürchtet. In diesem Gefühlszustand befindet sich gerade auch die deutsche Autoindustrie. Die US-Zölle auf Autoimporte aus der EU werden rückwirkend zum 1. August von 27,5 auf 15% gesenkt. Darauf haben sich beide Seiten gestern geeinigt, aber es sind am Ende dann doch deutlich mehr als die 2,5%, die es ursprünglich mal waren. Welche Folgen der neue Zollsatz für die deutsche Autobranche hat, bespreche ich jetzt mit Hilgard Müller. Sie ist Präsidentin des Verbands der Automobilindustrie VDA. Er vertritt die Interessen der deutschen Autohersteller gegenüber der Politik. Frau Müller, Sie haben gestern von einer guten Nachricht gesprochen, aber die Wettbewerbsfähigkeit deutscher Autos auf dem US-Markt dürfte ja trotzdem massiv leiden. Sind diese 15% Zoll also eine süße Pille mit sehr bitterem Nachgeschmack?
Es ist eine Verbesserung der aktuellen Situation. Ich glaube, das haben Sie vollkommen richtig gesagt. Wir hatten ja ursprünglich 2,5% Zoll auf Exporte in die USA und das ist jetzt seit April auf 27,5% halt angestiegen. Anders als andere Branchen haben wir diese Zölle bereits bezahlt. Und das sind Milliardenbelastungen für die deutsche Automobilindustrie, übrigens für Hersteller und Zulieferer. Und insofern ist es natürlich eine gute Nachricht, dass dieser Deal, der da Ende Juli geschlossen worden ist, jetzt auch unterlegt ist. Es ist übrigens noch nicht ganz sicher, ob es zum 1. August auch rückwirkend passieren kann. Es hängt jetzt davon ab, dass die Europäische Union diese Maßnahmen schnell in Kraft setzt, nämlich Nullzölle für Produkte aus den USA. Und dann werden die Amerikaner ihre Zölle in die USA senken. Also es ist immer noch, die Einigung ist da, es könnte jetzt auch schnell gehen und insofern hoffen wir natürlich auf diese verbesserte Situation. Mhm. Aber auch mit 15% bleiben Milliardenbelastungen für die deutsche Wirtschaft. Insofern ist der neue Weltprotektionismus eine schlechte Nachricht für den Freihandel, für die Arbeitsplätze, aber auch für die Verbraucherinnen und Verbraucher in den USA.
Sie haben es gerade gesagt, die Vereinbarung ist ja noch nicht rechtsverbindlich. Machen Sie sich Sorgen, dass die USA die Zölle doch wieder erhöhen könnten, wenn die EU nicht schnell genug andere Bedingungen umsetzt, die Sie gerade auch angesprochen hatten?
Naja, ist jetzt ja gestern eine Vereinbarung auf Gegenseitigkeit, die geschlossen worden ist auch. Und das Inkrafttreten hängt jetzt davon ab, wann die Europäische Union den ersten Schritt tut. Den zweiten werden die Amerikaner dann machen. Das sagt die Vereinbarung. Darauf vertraue ich jetzt schon. Kann ich eine Perspektive über die Zollpolitik in den nächsten Jahren machen? Das tue ich nicht. Ich hoffe natürlich, dass wir, es ist ja auch vereinbart worden, bei Standards, bei anderen Themen anders zusammenzuarbeiten, dass wir auch wieder zu einer regelbasierten Handelsordnung zurückkehren, dass auf Dauer Zölle eher gesenkt statt erhoben werden. Denn wie gesagt, es leiden alle unter diesen Zöllen. Es mögen zwar die Staatseinnahmen in den USA ein bisschen steigen, aber Unternehmen, Wirtschaft, Verbraucherinnen und Verbraucher haben diese Maßnahmen ja genauso abgelehnt wie auch die deutschen Unternehmen.
Sie fordern ja auch, dass es langfristig das Ziel sein muss, auch der Politik wieder zu einem geringeren Zollsatz zu kommen. Welchen Hebel hat denn die EU aus Ihrer Sicht dabei?
Ich glaube, der entscheidende Hebel, um auf der Weltbühne ernst genommen zu werden, ist wirtschaftspolitische Stärke, nämlich die Fähigkeit, mit uns zu handeln. Übrigens, ich will mal sagen, wir sind ja auch in den USA sehr aktiv investiert. Wir haben über 2000 Standorte, 140.000 Beschäftigte hat die deutsche Autoindustrie in den USA bereits heute und wir produzieren rund 850.000 Autos dort. Also wir bringen dort Wertschöpfung hin. Aber wichtig ist jetzt, dass Europa seine eigenen Hausaufgaben macht. Und insofern sind auch die Zölle nur die Spitze eines Eisberges der Belastung in der Wettbewerbsfähigkeit. Unsere Energiekosten sind zu hoch, die Steuernabgaben sind hoch, wir haben hohe Sozialabgaben, hohe Arbeitskosten und eine überbordende Bürokratie. Wenn man also Handelspartner auf internationaler Bühne sein will, wenn man auch mit dritten Ländern besser handeln will, wenn man neue Partner, neue Allianzen bilden will, auch gegen solche protektionistische Politik, dann ist ein Besinnen auf die eigene Stärke jetzt ganz entscheidend.
Aber um erstmal mit Zöllen umzugehen, die dann 15% jetzt erstmal betragen, mal schauen, wie lange, könnte es da eine Strategie sein? Sie haben es gerade schon angesprochen, die deutschen Autobauer produzieren schon im großen Stil auch in den USA. Könnte es ein Ziel, eine Strategie sein, noch mehr Produktion dorthin zu verlagern? US-Präsident Trump hatte ja im Wahlkampf immer wieder gefordert, dass quasi aus deutschen Autokonzernen amerikanische Autokonzerne werden müssten.
Also die Verbraucherinnen und Verbraucher entscheiden am Ende des Tages natürlich, welche Autos sie auch kaufen und nicht, und da überzeugen die deutschen Marken. Ich will halt nicht sagen, es ist eine gute Lösung, Produktion zu verlagern. 70% der Arbeitsplätze der deutschen Autoindustrie sind mit dem Export verbunden. Das ist eine große Stärke, die in vielen Regionen Deutschlands Wachstum und Beschäftigung auch mit sich bringt. Das heißt, eine Verlagerung von Produktion hätte erhebliche Konsequenzen auch hier für die Wirtschaftskraft von Regionen, für die Arbeitsplätze und anderes mehr. Und deshalb muss Europa schon alles tun, damit auch seine Wettbewerbsfähigkeit selber auch gestärkt wird. Denn das ist ja etwas, was wir, glaube ich, alle erhalten wollen.
Die großen Gewinne haben aber die deutschen Autobauer in den vergangenen Jahren in den USA und in China eingefahren, wo man vor allem Luxusautos verkauft hat. Mercedes reagiert jetzt schon und verabschiedet sich teilweise von seiner Luxusstrategie. Liegt die Zukunft vielleicht auch wieder stärker auf erschwinglichere Autos für die breite Masse in Deutschland und in Europa zu setzen?
Ich glaube, dass die Produktpolitik vielfältig bleibt, weil die Kundenwünsche auch vielfältig bleiben. Und auf ein Auto, was Chinesen hier in Deutschland verkaufen, verkaufen wir rund 140 in China. Das heißt, die Produkte als solches sind schon gewünscht, aber die Produktionskosten sind hier halt wesentlich teurer. Gerade im unteren Segment, gerade in den Mittelklassewagen und den Kleinwagen ist das natürlich ein Riesenthema, wenn die Produktionskosten in Deutschland rund 30% zum Beispiel höher sind als in China. Und das führt zu Arbeitsplatzverlagerungen, zu Produktverlagerungen. Wir wollen ja auch hier, wie gesagt, die Märkte stärken. Aber eine Tendenz ist sicherlich richtig, dass immer mehr auch auf Kundenwünsche eingegangen wird, dass wir dezentraler berücksichtigen müssen, dass in China andere Kundenwünsche sind als in Deutschland und anderes mehr. Insofern ist Produktion in Deutschland ohnehin unter Druck und umso mehr muss Deutschland und Europa alles tun, was Wachstum schafft und alles, was Beschäftigung sichert.
Die interessantesten Interviews zu den spannendsten Themen des Tages. Das ist SWR aktuell im Gespräch. Jetzt in der ARD-Audiothek abonnieren.